Wir kommen zu einer zweiten Folge im Zusammenhang mit eigenen Ermittlungen mittels frei zur Verfügung stehenden Informationen. Neudeutsch, OSINT genannt, Open Source Intelligence. Bei mir ist immer noch der Martin Steiger. Und wir möchten euch in dieser zweiten Folge ein paar Tools vorstellen, ein paar einfache Möglichkeiten, zu doch recht vielen Informationen kommen, eben ohne sich selber angreifbar zu machen. Willkommen zurück, Martin.
Danke, Gregor.
Eines von den ganz wenigen, die ich regelmässig nutze und teilweise sogar die Klientschaft kann beeindrucken kann in einer Sekunde, ist auf CFIX, bzw. auf den kantonalen Handelsregisterämtern, kann man digital in einer Sekunde den Handelsregisterbeleg abrufen, Scan kopieren.
Ja, das ist eine interessante Möglichkeit, sage ich mal. Es gibt aber eine wichtige Einschränkung. Es funktioniert nur in zwei Kantonen, Kanton Zürich, Basel-Stadt. Aber in diesen Kantonen sind natürlich gerade auch viele Unternehmen daheim. Also es ist recht ein Datenschatz. Und ja, eben, wir kennen das von der CFIX.ch, gelangt man dann zu den kantonalen Handelsregister. Dort kann man natürlich auch die Belege aus dem Schab abprüfen. Das geht auch schon recht weit. Es sind Detailschluss, aber auch über das Schab selber, also das Schweizerische Handelsamtsblatt, quasi das Change-Log ist von dem Ganzen. Dann gibt es aber noch hindurch, hinter dem Eintrag im Handelsregister, halt Belege. Wer schon mal ein Unternehmen gegründet hat und mit dem zu tun hat, weiss, was dort alles so drin ist. Und zuerst unbedingt mal abprüfen, weil die Belege, die gehen wirklich sehr weit. Mich erstaunt es also heute noch, dass das in zwei Kantonen möglich ist, all die Belege abzurufen. Weil was hat sie drin? Protokoll, zum Teil, wenn man nicht aufpasst, oder? Und nicht einfach Auszüge einreicht. Ganze VR, Geschäftsleitungsprotokoll, GV-Protokoll, Ausweiskopien. Man findet private Adressen, zum Teil von bekannten Leuten. Zum Teil auch peinliche Sachen, die es drin hat, die eigentlich nicht sollte, vielleicht an die Öffentlichkeit gelangen können und so weiter und so fort. Und eben in den Kantonen Basel-Stadt und Zürich kann man das online wirklich bestellen. Per E-Mail kommt man es über die Scans, was für mich zum Teil fast schon ein Standardnachteil ist für die beiden Kantone, muss ich sagen. Also Kanton Zug, wo ja sehr, sehr spannend wäre bei diesen Belegen,
genau.
Der kommt nie auf die Idee, das freiwillig einzuführen, sage ich mal.
Vor allem die Schnelligkeit fasziniert mich. Man kann auch diesen einzelnen Eintrag, hat einen kleinen Link, da geht das Pop-up auf, man gibt seine E-Mail-Adresse ein, ohne irgendeinen Nachweis, man muss jetzt machen, man hat es Sekunden später. Jetzt muss man ja, glaube ich, die Übertragung von Stammanteil bei GmbH, muss man, glaube ich, nicht mehr einreichen, den Übereignungsvertrag. Aber früher hat man es müssen einreichen und hat teilweise hat man den Kaufpreis dort noch offen gelegt. Also, man muss sich wirklich sehr bewusst sein, welche Unterlagen was man einreicht. Aber natürlich, sind ja die Belege in allen Kantonen öffentlich. Es ist bei den anderen, oder korrigieren, ist einfach schwieriger, dran zu kommen.
Ja, es ist natürlich ein riesen Unterschied, ob ich gratis in einer Sekunde ganz viel online stelle. Einer solche Medienbruch drin mit der E-Mail, aber ist sehr effizient. Bei den anderen Kantonen muss ich das anfragen, online, anrufen, schriftlich. Ich muss vor allem auch zahlen, im Normalfall. Ist nicht gratis, es dauert. Also hat einen riesen Unterschied. Letztlich auch der Klassiker online, offline oder digital, analog. Was digital vorliegt, online zugänglich ist, das skaliert einfach sofort. Es kommt eine ganz andere Qualität über. Zum Beispiel auch für die betroffenen Personen Kontrollverlust damit verbunden. Also ich muss da eine HR-Anmeldung machen, für einen bestimmten Grund, zum Beispiel Unternehmensgründung, Kapitalerhöhung oder so. Das ist eigentlich der Zweck. Und die Daten können natürlich dann abgerufen werden, weltweit, beliebig letztlich verwendet werden. Also da kann man schon sagen, es gibt rechtliche Einschränkungen, aber das wird dann nicht kontrolliert. Also wer da fleissig ist, kommt da sehr viele Daten an. Ich bin auch nicht allen bewusst. Ich habe auch schon einen Vortrag da, da ich gerne Beispiele zeigen. Es ist wirklich faszinierend. Wenn du anfängst, über das Handelsregister reden, zu einem Publikum von Juristen und Juristen, denken die, ja, Steiger spinnt, oder? Todlangweilig. Und nachher zeigst du einfach, was man so viel findet, was man damit machen kann. Es hat auch schon Anwaltskollegen gegeben, die ihre Mandantenlisten veröffentlicht haben. Oder so aus Versehen und so. Also, ja, wenn man es ein bisschen auskennt, so findet man noch viel. Aber es sind eben nicht nur Belege. Aber eben Belege, du sagst es richtig, Gregor, die sind öffentlich, die kann man bestellen, einfach nicht überall gleich bequem. Es sind auch sonst schon die Einträge. Also was auch sehr interessant ist, dass man die History kann anschauen kann, also früher die Firmen, die das Unternehmen hat. Ganz klassisch beim Mantelhandel. Oder ist immer interessant, wenn du siehst, wie haben die früher geheißen, was haben sie früher für einen Zweck gehabt. Da gibt es ganze Kaskaden zum Teil und so. Also ich denke, das ist wirklich eines der wertvollsten Tools, weil es eben auch super schnell ist. Man kann es wirklich super schnell nutzen. Egal jetzt, ob mit oder ohne Beleg.
Genau. Ich schätze das sehr auch, nur schon zum Unterschrift von einer Person herauszufinden, dass man mal das Schriftbild sieht, dass man es allenfalls vergleichen kann. Da hat man gute Ansätze. Ein weiteres weitere öffentliche Datenbanken wichtig. Ich kann sagen, das Grundbuchamt. Auch dort kommt man gewisse Informationen ohne Interessensnachweis über. Ist das richtig?
Genau. Über die Eigentümerschaft wirst du ohne Interessensnachweis informiert. Für weitere Informationen musst du dann das Interesse nachweisen. Aber auch dort, also sind die Hürden jetzt nicht so hoch. Und immer mehr Kantone gibt es das online, digital. Kanton Zürich auch seit einiger Zeit. Das ist ein kantonales Thema. Kanton Zürich hat das echt zu Aufregung in den Medien geführt, weil sie das nicht zum Griff hatten. Sagen Sie, ein typisches Digitalisierungsprojekt. Man hat am Anfang Geld sparen und hat Abfragen nicht eingeschränkt und zum Beispiel nicht an eine SMS-Verifikation geknüpft. In der Folge ist das endlos abgerast worden, oder? Logisch, da geht man scrapen. Habe ich sogar ein Mandat gehabt in dem Bereich. Ich bin angefragt worden, kann man die Daten dann verwenden fürs Marketing? So, interessante Beratungssituation. Und unterdessen ist es so, dass man, glaube ich, 5 Abfragen jetzt machen kann im Kanton Zürich mit einer SMS-Verifikation. Zwischendrin haben sie mal noch die Zahl von Gesamtabfragen pro Tag limitiert. Das hat dann dazu geführt, dass wenn man nicht einfach zum Start am Morgen, ich weiß gar nicht, was die Zeit war, 8 oder 6 oder so etwas, also wenn man nicht gerade denken ist, hat man nicht mehr darauf zugreifen. Aber auch das, ja, geht relativ weit. Eben, du kannst natürlich auch heute vielleicht mit Tricks, mit Handynummern oder so, kannst du eigentlich ganze Quartier abgrasen und schauen, wem gehören die Liegenschaften. Was dort natürlich noch spannend ist, es ist auch so wieder eine Abwägung. Oder ich sage jetzt tendenziell, die haben das Ende der Befriedigung von der Neugier. Weil die Immobilienprofis haben eh eigene Systeme. Also wenn du Immobilienprofi bist, auch eine Bank, zum Beispiel die Hypotheken, die haben eigenen Zugang zu diesen Daten. Ganz offiziell. Also die gehen nicht über die öffentliche Website quasi. Oder auch Medienschaffende haben dann auch gesagt, ja, wir wollen da können, aus politischen Gründen, Wohnungsnot und so, wollen das können darstellen. Aber dort bin ich der Meinung, dass die Daten von mir aus schon sollen überkommen für Recherchen. Aber nicht auf ein Portal, wo sich eins mit durchklicken, sondern müssen die eigentlich in einer maschinenlesbaren Form vom Grundbuchamt überkommen, weil sie eben ein überwiegendes Interesse haben, ein berechtigtes Anliegen.
Gut, aber wenn ich für einen Fall, für eine Klage oder für eine Strafanzeige möchte herausfinden oder einen Hinweis haben, dort könnte die Person Eigentum besitzen, dann schaffe ich das sehr einfach. Richtig.
Das schaffst du sehr einfach in vielen Kantonen und dessen online. Und sonst musst du halt anrufen, typischerweise. Also man kann anrufen, die Auskunft kommt sogar gratis über. Wenn du auf Papier willst, zahlst du dann immer mal von etwas genau.
Genau. Weitere Quellen, natürlich grosse Quellen, sind das Betreibungsregisterauszüge, das Betreibungsregisteramt. EKG 8a kennen sicher viel. Man muss dort das Interesse glaubhaft machen und dann kommt man aber in der Regel so einen Betreibungsregisterauszug über. Ich habe mir das jetzt in der Vorbereitung noch mal überlegt, wie ist es denn, wenn ich falsche Angaben mache? Also das Interesse glaubhaft machen, Entschuldigung, das ist noch in dem Absatz 2, heisst dann, das Auskunftsgesuch muss in einem unmittelbaren Zusammenhang mit zum Beispiel mit dem Abschluss oder der Abwicklung von einem Vertrag sein. Beispielhaft aufzählt, das ist einer von den 5 Firmenanwendungen. Was ist, wenn ich anrufe oder schreibe und sage, das ist ein Darlehensnehmer und er zahlt mir das Darlehen nicht zurück?
Ja, kann man sich überlegen, oder? Ist ein Straftatbestand erfüllt? Wenn man es zusammendenkt, ist es häufig nicht so. Also viele denken jetzt vielleicht eine Urkundenfälschung oder so etwas Vergleichbares. Dann fällt man da häufig nicht drunter. Was man aber muss aufpassen, ist jetzt unabhängig von den einzelnen Straftatbeständen, auch wieder, wenn man Beweisverwertung anschaut, und das geht ja dann häufig. Wenn es einfach für einen selber ist, oder kann man es vielleicht sogar riskieren, oder muss man es selber wissen. Vielleicht nicht empfehlenswert, aber riskieren. Aber man hat ja das Thema, dass rechtswidrig sind Beweise, eben Verletzung von einer Strafnorm natürlich erhoben, oder eine Missachtung von Datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen. Oder, also man kommt dann dort sofort rein, jetzt kann man sagen, ja, ein Straftatbestand haben wir vielleicht nicht erfüllt. Und eben, es wird dann vielleicht eh kein Strafverfahren geführt. Aber dann kommt sofort wieder das ein bisschen lästige Datenschutzthema. Weil es ist vielleicht nicht die Idee, dass du so an die Daten ankommst, auch wenn du die nicht direkt strafbar machst.
Ich habe mal das möglicherweise ein Verwertungsproblem.
Du hast vielleicht ein Verwertungsproblem, beziehungsweise du kannst die Frage einfach umgehen. Ich meine, es gibt private Anbieter, die Bonitätsdaten, Wirtschaftsdaten verkaufen. Erstaunliche Datendichte häufig, muss man sagen. Das ist vielleicht nicht ganz so zuverlässig wie das Betreibungsregister. Aber häufig bist du eigentlich schneller, wenn du an eine private Datenbank gelangst, als wenn du versuchst, jetzt aus dem Betreibungsregister Daten rauszuholen. Auch natürlich vom Hintergrund, dass heute ja betriebliche Zahlungsbefehle sehr schnell gelöscht werden können, wenn das Verfahren nicht weitergeht und dass du auch kein Big Picture hast. Also die einschlägigen Datenbankanbieter tun ja gegen Gebühr häufig doch viel breiteres Bild liefern. Ist aber dann streng genommen nicht auch sind, natürlich.
Ein weiterer Punkt, wo ich mir jetzt einfach so ein bisschen in meinem eigenen ID-Hacking, der Car-Index, also der e-Auto-Index.ch, der ist ja sehr lange noch gratis gewesen. Jetzt kostet er, glaube ich, 1 Franken pro Suchabfrage. Sind nicht alle Kantone angeschlossen, aber ist immer auch noch erkleckliche Quelle.
Je nachdem, ja. Also mir hat das auch schon geholfen. Mich hat mal interessiert, die Sportwagen, die vor einem Unternehmenssitz gestanden sind, einem bestimmten Manager gehört. Und ja, hat sich herausgestellt, die haben dann gehört, was dann zum Beispiel dem Fall sehr geholfen hat, um einen Druck aufzusetzen, weil der hat die Sportwagen natürlich behalten.
Genau, also mal auf ihn eingelöst, das muss man nicht direkt etwas über das Eigentumsverhältnis sagen, aber immerhin lässt schon gewisse erste Rückschlüsse zu.
Ja, ich habe ihn damals noch auf Twitter darauf angesprochen und er hat also relativ gestresst dann reagiert. Es hat also geholfen, das herauszufinden. Und eben Autoindex oder einfach ja, das Halterverzeichnis, oder wie das heisst, je nach Kanton. Also du siehst, in der Schweiz ist sehr viel wie immer, oder? Kantonal unterschiedlich, genau.
Das kann man sperren lassen, für die, die das interessiert. Das ist eine einfache Mitteilung als kantonalen Zustand geschlossen und dann erscheint das nicht mehr in den Index. Einsicht in Steuerdaten, auch schon drüber gestolpert, dass die Gegenseite auf einmal von meiner Klientschaft Steuerdaten holt und wenn man auf das nicht vorbereitet ist, dann hat der Gegner halt gute Arbeit geleistet. Ich weiss, im Kanton Zürich ist es sicher möglich. Ich habe jetzt da in einer nicht wahnsinnig seriösen Recherche gehört, Bern, Freiburg, St. Gallen, Wallis, Neuenburg sind sicher solche, wo das Steuerregister auch noch öffentlich ist.
Ja, da ist Strafverfahren, die müssen die Behörden anfordern. Also wenn es eine beschuldigte Person keine Angaben machen zu den finanziellen Verhältnissen, dann greift man ja natürlich auf das zurück. Was ja auch noch spannend kann sein, oder? Weil steuerbare Einkommen und Vermögen ist ja nicht unbedingt das, was dann zählt.
Genau. Aber noch wichtig da ist, das hat man voraussetzungslos. Du musst keinen Interessensnachweis jetzt in Zürich, § 122 im Steuergesetz. Über steuerbare Einkommen, Vermögen oder steuerbare Reingewinn kommt man die Information über gemäss der letzten rechtskräftigen Einschätzung oder der letzten Steuererklärung. Also das kann durchaus für eine Einschätzung vom Gegenüber allenfalls. Wenn es darum geht, kommt man überhaupt etwas über, wenn man klappt, kann das spart sein. Auch das kann gesperrt werden. Vielleicht noch kurz Auskunft über Meldeverhältnis, einfach, dass man das auch weiss. Ohne Interessensnachweis kommt man immer für 15 Franken, zum Beispiel in Zürich, in Kanton Zürich, Namen, Vorname, Adresse, Zu- und Wegzugsdatum über. Das kann durchaus auch, wenn man versucht zu schauen, man sieht nicht, wohin man gezogen ist mit dem, aber mit dem Interessensnachweis kommt man auch noch dazu und den Wegzugsort über. Man kommt Geburtsdaten über, Geschlechtsinfinstand, Heimatort für 30 Franken. Also auch das ist, kann sehr erklecklich sein, auch das kann gesperrt werden.
Ja, und das ist wirklich sehr wichtig bei Parteien, die man nachrennen muss. Da gibt es auch Pappenheimer, die sind dann plötzlich nicht mehr gemeldet. Und es ist ja gerade in einem Verfahren ist relativ peinlich, wenn die Partei nicht mehr dort wohnt, wo sie wohnen sollte. So ein Pech hast, klagst du am falschen Ort.
Genau, und dort hast du eigentlich in der Regel, wenn du dann im Zivilverfahren vertritt, ist der Interessensnachweis kein grosses Problem und dann kommst du die Information. Also jemand, der entziehen will, der oft den Ort wechselt wegen dem Betreibungsregister, wegen dem Betreibungsort, ist er allenfalls eben auch gut beraten, dass man auch gerade Daten sperrt, dass man zumindest das Private nicht so einfach diese Sachen kann.
Genau, wobei mit der Sperre, die gilt immer mal von dann auch nicht absolut. Also dort kann dann auch wieder der Streit anfangen darum. Aber natürlich ist eine erste Hürde, das ist nicht mehr einfach eine Abfrage bei der Gemeinde. Häufig ist es auf das Online-Formular, wo dann das funktioniert, sondern es wird dann sofort anstrengend. Und das will man ja nicht.
Das Letzte, wo ich dann noch wirklich einigermaßen fit bin und die weiteren Punkte habe ich dann nur von dir gehört, von der Vorbereitung, ist das archive.org, so die sogenannte Wayback-Machine. Man kann dort schauen, wie eine Seite früher ausgesehen hat, eine Website. Aber ich denke, the floor is yours. Was ist das genau?
Ja, das ist eine langjährige, sehr bekannte Website. Internet Wayback Machine ist ein Teil von dem archive.org. Die tun ganz viel Inhalt aller Art archivieren, also auch Bücher, Filme etc.
Ist eine NGO? Ist das so eine?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so nicht einmal sagen, aber einfach die Antwort vermutlich ja. So eine amerikanische NGO, wobei die ja zum Teil so spannende Rechtsformen haben aus europäischer Sicht. Aber genau, also sind sicher Good Guys im Internet. Die werden zum Teil auch zu Unrecht angegriffen, die haben urheberrechtliche Probleme und so. Aber genau ist eigentlich heute noch die Quelle, um zu schauen, wie hat die Website zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen. Bedingung ist einfach, dass es einen Snapshot gibt zu dem Zeitpunkt. Also die tun nicht nur einfach das Internet selber abgrasen systematisch, sondern im Normalfall kommt, dass du Nutzer-Snapshots stand. Also du kannst dort hingehen und kannst Adresse von einer Webseite eingeben, also von einer einzelnen Seite, die URL, und dann wird das dort abgespeichert, kannst dann ein paar Einstellungen vornehmen, du kannst dich als Nutzer dort anmelden, noch ein paar Möglichkeiten mehr. Aber das ist logischerweise Bedingung. Also es muss mal so ein Snapshot, so ein Schnappschuss erstellt worden sein, aber für viele Websites geht es wirklich sehr weit zurück.
Und wer macht die Snapshots? Sind die automatisiert von irgendwelchen Art Scraper oder machen das Aktivisten selber, oder?
Ich weiss nicht, ob das Internetarchiv selber das macht. Ich kenne wirklich die Variante, dass ich selber einen Snapshot erstelle. Was ich drauf gehe, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Von eigenen Beiträgen mache ich das zum Teil. Ist letztlich wie eben ein Archiv. Jetzt, es ist kein Backup, weil es ist nicht zuverlässig. Du kannst nicht darauf zählen, dass die auf alle Ewigkeiten gibt. Aber es ist sicher eine super wichtige Quelle. Auch in Verfahren geht man nicht häufig schauen, was ist wann gewesen. Man muss einfach daran denken, die Seiten sind vielleicht nicht vollständig, die Darstellung funktioniert vielleicht nicht mehr richtig. Aber wir sehen das häufig bei Bilderabmahnungen. Die deutsche Abmahnanwälte nutzen das gerne. Die haben zwei Möglichkeiten. Sie können kostenpflichtig so einen Dokumentationsdienst beauftragen. Das kostet dann so irgendwie 100, 200 Euro pauschal. Oder die wirklich sparsamer sind, weil sie wissen, das Geld sehen sie eh nie in dieser Höhe. Die gehen zu archive.org und bevor sie die Abmahnung mit ihren Geldforderungen verschicken, machen sie dort einen Snapshot.
Ich habe das wirklich auch schon nutzen, um zu sagen, weißt du, über uns Team in der Menüliste sieht man, wer dort gearbeitet hat und wie sich die Person präsentiert hat. In welcher Rolle sich die Person präsentiert hat, da kann man durchaus gute Fans haben.
Das ist sicher so. Vor allem auch bei denen, die glauben, sie können im Fall der Fälle ihre Website und so löschen. Oder findest du es da noch häufig? Oder eben machst du es vielleicht sogar gezielt ein paar Snapshots. Du kannst zwar auch selber Screenshots machen, logischerweise. Aber es schadet eigentlich häufig nicht, wenn es da beim Internetarchiv auch noch vorhanden ist, weil es einfach auch für alle zugänglich dokumentiert, aus heutiger Sicht auch langfristig dokumentiert.
Ja, archive.org ist eben schon noch spannend. Es gibt zum Beispiel auch die alten, uralten Computergames, die früher kennt, die Winter Games oder die ganz alten Sachen, kann man dort teilweise wieder spielen. Also lustiges Zeug oder alte Word-Versionen und so, das ist sehr lustig.
Ja, die haben wirklich ganz viel, also ist ein Fundus. Also wenn man jetzt langweilig ist beim Medienkonsum, also man kann sich dort das ganze restliche Leben beschäftigen. Aber eben, das ist auch ein bisschen Fluch und Segen bei Ihnen, dass Sie natürlich angegriffen werden, weil die urheberrechtliche Frage, ja, sagen wir, ist unklar. Also, weil das meiste, was dort natürlich dokumentiert ist, zum Beispiel ein Film, ist jetzt vielleicht noch urheberrechtlich geschützt. Also da ist dann ganz ein anderes Gebiet, wo dann auch die Rechtsordnungen kollidieren und so. Amerikanische Fair Use und unsere Schranke etc. Aber eine super wichtige Seite, eine wertvolle Seite, die auch Unterstützung verdient. Man kann zum Beispiel auch spenden. Sie rufen zu Spenden auf. Also vielleicht nicht nur immer in der Wikipedia noch mehr Geld geben, sondern auch mal an so etwas denken.
Guten Input. In aller Munde ist KI disruptiv. Alles ist neu. Grösser als das Internet sein. Ist das alles nützlich im Rahmen von OSINT, wo wir jetzt sind? Nicht nur zum Helfen, Schreiben, Text verbessern, sondern echt zum Informationen, wirklich Intelligence beschaffen?
Ja, es ist nützlich. Ich möchte aber zuerst auf ein paar Funktionen hinweisen, die man vielleicht schon als selbstverständlich hinnehmen, was besonders nützlich ist, nämlich KI-basierte Übersetzungen. Also wir sind plötzlich in der Lage, eigentlich in allen Sprachen zu arbeiten. Generative KI interessiert sich letztlich nicht für Sprachen, kann mit gemischten Sprachen und so gut unterwegs sein.
Bubblefish ist da.
Genau.
Zukunftsszenario.
Genau. Bubblefish ist eigentlich da. Dann auch Texterkennung. Also OCR, Optical Text Recognition, Character Recognition, ist KI-basiert zum Teil auch viel besser. Muss man natürlich aufpassen mit diesen Halluzinationen. Also vor Jahren war das Problem mit dem Kopierapparat, dass die Zahlen irgendwie angepasst hat, oder? Heute ist vielleicht bei der Texterkennung. Dann Transkription, also dass man auch Videos, Ton und so kann transkribieren lassen. Eben auch da, es braucht halt immer Qualitätskontrolle, häufig ist es gut genug, aber es braucht noch ein bisschen Arbeit. Oder auch gerade bei OSINT, aber es ist sehr wichtig, Ideen. Und wir im Recht, wir denken häufig daran, ja, irgendwie Urteile zusammenfassen. Aber eigentlich können die Modelle gar nicht so gut zusammenfassen. Aber was super gut sind, ist Kreativität, Erfindungen, Pläne ausarbeiten. Das kann man in rechtlichen Verfahren natürlich nutzen, aber auch bei OSINT, dass man einfach versucht, ja, mal ein Input zu geben. Man kann einfach sein Anliegen schildern und da kommen man vielleicht gute Tipps über, wie das könnte funktionieren, dass man ans Ziel kommt. Und bei der Ideenentwicklung habe ich dann wieder die ganzen Funktionen. Also eben, wir haben heute ja schon lange nicht mehr nur einfach das grosse Modell, das man dann irgendwie bearbeiten kann. Wir haben die Suchfunktionen, wir haben Deep Research. Und das kann man durchaus natürlich einsetzen. Ich kann mal starten, hey, ich brauche ein paar Ideen, ich will das und das herausfinden. Dann kommst du ja beispielsweise eine Rückfrage über und dann aufs Tool an. Also bei ChatGPT kommst du eine Rückfrage über. Bei Google Gemini wird dir so ein Entwurf präsentiert, der dann damit kannst arbeiten für Deep Research. Und das finde ich vor allem sehr wertvoll.
Ich finde es ein super Input, dass man eigentlich einen Chatbot zuerst einmal nutzt, um zu diskutieren oder zu erkennen, wie will man Informationen beschaffen. Oder dass man durchaus eben auch verschiedene Rollen einnehmen. Und dann, ja, das ist wirklich eine Selbstverständlichkeit oder die Übersetzung. Also ich meine, mit DeepL Pro, was man da mittlerweile macht in der täglichen Arbeit, das ist unglaublich. Und Deep Research habe ich jetzt schon ein paar Mal genutzt, insbesondere für ChatGPT, bin ich also wirklich nachhaltig beeindruckt. Das ist schon nochmal anders. Man kann eine These eingeben zu einem Fall von mir und dann prüft die These, versucht sie zu unterlegen. Und da kommen wirklich Resultate raus, was sagen wir, zu 20% einmal ein Fundament bilden, das man natürlich nachher damit schafft, wo einem aber doch schon einmal einen sehr guten Start gibt. Kannst du es etwa so sagen, oder würdest du sogar noch mehr ab? Also ein paar reden schon von PhD-Niveau und so, aber das habe ich jetzt noch nicht erkannt.
Nein, ich bin da ein bisschen skeptisch, aufgrund von der eigenen Erfahrungen. Eben häufig ist es gut genug. Und das ist schon sehr wertvoll. Also vieles im Leben langt, wenn es gut genug ist. Wir Anwälte und Anwälte müssen je nachdem aufpassen, langt gut genug nicht. Eben Urteilszusammenfassungen, oder? Wenn der eine Aspekt nicht verwünscht wird, dann haben wir das Urteil vielleicht nicht verstanden, oder sogar falsch verstanden. Aber sicher eine gute Hilfe. Man hat vielleicht auch noch in den Nachteil, dass aus dem Schweizer Recht vieles nicht vorhanden ist. Dann kann man aber dann ein bisschen nachhelfen, indem man zum Beispiel einen eigenen Inhalt einspeisen bei geeigneten Tool. Also gerade Notebook LM, zum Beispiel ein Tool, wo man kann zum Beispiel gewisse Literatur reinwerfen oder so. Dann kommt die zusammengefasst über, gibt eine Mindmap-Funktion, man kann sogar so die Podcasts generieren lassen, was dabei eine Spielerei ist. Aber man muss halt ein bisschen so auf dieser Ebene arbeiten. Und was jetzt ja stark kommt, sind Agents, die Agenten. Und das ist auch sehr wichtig für natürlich OSINT, dass man dann die Agenten losschicken kann. Jetzt sind die noch recht behäbig im Moment, der braucht noch viel, aber das ist absehbar, dass das starke Bedeutung wird zunehmen. Und dann hat man letztlich so die Mischung, eben das Modell hilft einem vielleicht, einen Plan zu entwickeln. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Research, Deep Research machen, um den Plan zu vertiefen. Und dann kann man den Agent oder mehrere Agenten losschicken, kommt dann irgendwann das Ergebnis zurück über. Gerade juristische Recherchen können mit Agenten sehr interessant sein. In der Schweiz im Recht haben wir ja leider so eine Paywall-Kultur. Also natürlich Teil von unserer Literatur ist hinter einer Paywall, weil die meisten Juristen und Juristen in der Schweiz, die wollen nicht wirklich gelesen werden, oder? Zumindest nicht im Internet öffentlich. Fliessen so übrigens auch nicht die KI-Modelle, was vielleicht auch schon mal ist, oder wenn wir die Einfluss nehmen. Aber mit Agenten ist natürlich vorstellbar, dass man dann zu Legalis geht, wenn man einen Account hat, dass man zu Swisslex geht, dass man zu Weblog geht, dass die sich dort einloggen für uns und dann anstelle von uns dort unterwegs sind. Also so Sachen haben sicher grosses Potenzial. Ja,
sehr spannend. Ich finde nur schon Perplexity, das hast du als freier User, hast du glaube 5 Pro-Search pro Tag. Also da komme ich teilweise bessere Resultate über als mit Google. Ich komme Hinweise über, wo man durch, was hast du so kann für OSINT nehmen. Jetzt muss ich aber ganz kurz noch etwas anderes fragen. removepaywalls.com zum Beispiel und andere Dienste, wo man ja kann, die Paywalls von den Zeitungen wegtun. Kann ich die gefahrlos nutzen in der Schweiz? Oder was meinst du dazu?
Also für den Privatgebrauch kannst du die gefahrlos nutzen aus meiner Sicht. Genauso wie du für den Privatgebrauch ja auch darfst. Fernsehserien zum Beispiel abladen in der Schweiz. Auch wenn das einem vielleicht zulassen wehtut, aber das ist unsere Rechtslage. Ich muss auch sagen, wenn die Dienste können Paywall umgehen, das ist eigentlich kein Paywall. Oder der Standardtrick von einem Dienst ist ja, dass die Inhalte für Suchmaschinen zugänglich sind. Also sie geben sich als Google aus, zum Beispiel mit dem User Agent bei der Abfrage. Also ganz einfach. Also es wird einfach gar kein Paywall umgangen, muss man sagen. Man kann dann noch diskutieren mit der Robots.txt-Datei. Man kann sich Anweisungen geben an Suchmaschinen, was sie dürfen, was nicht. Das sind aber letztlich Wünsche. Aber man kann die Tools nutzen. Die Tools sind aber schon ein bisschen fragwürdig aus anderen Gründen. Also das bekannteste Tool, da steckt irgend so ein fragwürdiger Russ in den USA dahinter zum Beispiel. Oder sind auch russische Tracking-Dienste integriert. Also, oder Leute, die so etwas betreiben, sind natürlich jetzt häufig nicht so seriös und vertrauenswürdig unterwegs.
So no lunch is free.
Richtig. Und letztlich finde ich es durchaus auch richtig, dass wenn man jetzt Publikationen hat, die bezahlt werden fürs Abrufen, dass man die zahlt. Oder ich kann mich jetzt zwar aufregen, dass nicht alles frei zugänglich und gratis ist, aber letztlich ist es dann ihre Entscheidung mit allen Vor- und Nachteilen. Oder? Also ich finde das mehr ein bisschen heikel, dass zum Teil das fast schon routinemässig gemacht wird. Ich kenne Leute in den Browser, die Extension drin, die das für sie automatisch macht und so. Da habe ich dann schon eine gewisse Fragezeichen.
Gut. Für den bösen Ozinger ist durchaus eine Möglichkeit, zu mal Informationen anzukommen, wenn man so eine Paywall versucht zu gehen.
Ja, natürlich. Und das, was man sagen muss, ist, das Medienhaus muss halt eine Hard Paywall machen, wenn es bezahlt werden. Also der NZZ ist ein gutes Beispiel für mich. Die normale Inhalte ist eine Soft Paywall. Also die sind über so Tools zugänglich. Es gibt auch sonst so, zum Beispiel Regionalzeitungen in der Schweiz, irgendwie Walliser Boote oder Boote von Einsiedeln und so Zeug. Die haben häufig Hard Paywalls. Also dort musst du einloggen, sonst kommst du nicht unbedingt an. Aber auch dort nicht überall. Also eben, häufig prüft man theoretisch, kriegt auch gar keinen so einen Dienst, sondern könnte es im Browser einfach den User Agent auf Google wechseln und hätte dann auch Zugriff.
Voilà, danke. Übrigens für NZZ Pro. Da rege ich mich jetzt gerade auf. Einerseits rege ich mich auf, dass es das zusätzlich ein Abo gibt. Ich meine, ich zahle relativ viel für mein Digital-Abo. Und jetzt neuerdings, dann das Pro-Zeichen nicht mehr markieren, sondern erst, wenn du gewundert auf den Titel gehst, kommt nachher, also ist übrigens ein Pro-Artikel. Also sie teasert das. Und wenn die NZZ tatsächlich zuletzt NZZ, das nervt mich. So, jetzt haben wir wieder, was ich befürchtet habe. Ich tue jetzt den Exekutiventscheid. Wir gehen auf 4 Folgen. Wir tun die Tools für OSINT unterteilen wir in eine dritte Folge und werden in einer vierten Folge dann uns auch noch unterhalten, wie wir so Erkenntnis versuchen, beweissicher aufzubereiten. Ich danke dir vielmals, Martin.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.